ARD.
Ich möchte nur sagen, Panda-Porno. Pandas haben den Geschlechtsakt vollzogen, weil sie Fernseher bekommen haben. Ist wirklich wahr. Haben nicht mehr keinen Sex mehr gehabt. Dann haben sie einen Fernseher vorgeschoben bekommen, wo Pandas, Klammer auf, Menschen im Panda-Kostüm, oh Gott, wirklich, den Akt vollzogen haben, was dazu führte, dass diese Pandas, die das gesehen haben, dann wieder angefangen haben, Sex zu haben. Ist das nicht faszinierend?
Puls. Duo Informale.
Der spontane Meinungspodcast mit Ari und Meini.
Hallo.
Hallo.
Ihr Mäuse.
Ich komme langsam näher ans Mikro, da bin ich. Hallo. Schön, dass ihr Ariane eingeschaltet habt. Hallo Sebastian, mein Name ist Ariane Alter und dieser Podcast heißt Duo Informale. Wer sich die Beschreibung schon mal angesehen hat, hat bestimmt gelesen, das ist ein spontaner Meinungspodcast. Jetzt fragt man sich, was soll das? Es geht um unsere Meinung, denn wir haben jedes Mal keine Ahnung, was uns da begegnen wird. Aber natürlich haben wir dazu eine Meinung. Aber damit nicht genug.
Ganz genau, weil wir wollen möglichst zu einer fundierten Meinung kommen. Wir wollen hier nicht einfach nur unsere Meinung raushauen, die vollkommen unqualifiziert ist. Wir werden von unserer qualifizierten Redaktion informiert und unterstützt mit Fakten zu dem Thema. Und so lernen wir alle zusammen. Also die Ariane und ich und ihr, die uns zuhört oder zuschaut. Ihr alle werdet schlauer innerhalb dieser Folge. Und am Ende haben wir hoffentlich alle eine schlaue Meinung. Das muss nicht dieselbe sein. Ihr dürft was anderes meinen als wir. Ariane darf was anderes meinen als ich. Das ist das Schöne an der Meinungsfreiheit. So, und jede Folge startet hier mit einem Bilderrätsel. Wir erraten nämlich unser Thema. Und jetzt können wir sagen, hier ist ein kleines Gehege aufgebaut mit Stroh.
Bananen. Ich sag mal, irgendwas für Pferde? Also so Breckis. Ich sag Breckis. Und ein Fotoapparat. Ich könnte mir vorstellen, dass es um Zoos geht.
Zoos, ja. Ich habe erstmal so ein bisschen kurz an Zirkus gedacht. Aber
das könnte natürlich auch sein.
Tiere, das Gehege, also beim Zirkus wäre wahrscheinlich noch mehr, da wäre noch irgendetwas Zirkusartiges. Mhm. Es ist schon eher ein Zoogehege.
Und die Bananen, finde ich, deuten sehr auf Menschenaffen hin, die man ja auch im Zoo hier und da antrifft, bei denen man dann schon eine Meinung bekommt. Und das ist ja ganz gut, weil wir ein Meinungspodcast sind.
Ihr seid schon auf der richtigen Fährte. Mhm. Ari, du kannst ja schon mal so lange ein Foto von der scheuen und sehr seltenen Art des Sebastianus Meinbergus machen, während ich euch die Frage für heute vorlese.
Mach ich sofort. Ach
so. Vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch an den internationalen Star, den Eisbär Knut. Cute Knut hat damals Millionen Leute in den Berliner Zoo gelockt. Aber nicht nur Knut, auch Giraffen, Zebras, Gorillas und Co. sorgen für viele Besuche in deutschen Zoos. Vor Corona waren es um die 35 Millionen jährlich. Vor allem für Familien mit Kindern bedeuten Zoos Freizeitspaß und auch außerhalb der Schule etwas über Tiere lernen. Und als Arche Noah spielen viele moderne Zoos eine wichtige Rolle beim Naturschutz und Artenerhalt. Aber immer häufiger geraten Zoos in die Kritik. Was tragen sie wirklich zum Artenschutz bei? Ist die Haltung wirklich artgerecht? Erst kürzlich gab es wieder heftige Proteste, weil der Tiergarten Nürnberg laut eigener Aussage gesunde Paviane töten lassen muss. Der Grund? Die Paviangruppe sei zu groß geworden und das Gehege für sie damit zu klein. Deswegen wollen wir heute von euch beiden wissen, Ari und Meini. Arche Noah oder Tiergefängnis? Brauchen wir noch Zoos?
Das ist wirklich ein sehr schweres Thema. Ich bin mir sicher, da draußen gibt es sehr viele, die sagen, also es gibt nichts Einfacheres als diese Frage, beziehungsweise die Antwort auf die Frage. Jetzt ist es nun so, ich hatte ja eine Kindheit. Und da ist Zoo, ich bin in Berlin aufgewachsen, der Berliner Zoo ist optisch, sehr schön, da ist Zoo ein Riesenthema in meiner Kindheit gewesen und hat sehr, sehr viele positive Erinnerungen. Und ich bin jetzt auch Mutter Und jetzt wird's haarig. Wenn ich jetzt mit dem Zoo als erwachsene Frau abgeschlossen habe, dann ist die Antwort natürlich easy. Jetzt habe ich dieses Kind und denke mir, oh Mann, die ganz tollen Erlebnisse, die ich hatte, will ich dir natürlich auch schenken. Aber jetzt, im Hinblick auf quasi die Sicht, die wir heutzutage auf den Zoo haben, kann ich das überhaupt? Deswegen bin ich sehr froh über diese Folge, weil ich habe tatsächlich noch gar keine so richtig feste Meinung entwickeln können.
Ich war früher auch als Kind sehr viel im Zoo und ich fand das super. Mhm. Und ich kann auch heute verstehen, dass das natürlich für Kinder ein tolles Erlebnis ist und würde mich fragen, wenn das nicht mehr stattfinden würde. Also auch wenn die Zoos natürlich alles andere als Natur sind. Mhm. Aber für Kinder ist es ja schon irgendwie eine Auseinandersetzung mit Tieren, mit der Natur. Man kann da sehr viel lernen, so auf sehr schöne und spielerische Art. Und da frage ich mich, okay, wenn es das alles nicht mehr geben würde, wird da nicht richtig was fehlen. Aber ich weiß auch, dass sehr viel gegen Zoos spricht, weil das ist ja eben nicht die Natur. Es ist eigentlich eine Perversion.
Wir können ja mal mit den positiven Sachen anfangen.
Und bevor ihr anfangt, vielleicht noch ganz kurz, müssten wir mal klären, was Zoos überhaupt sind. Denn Zoo ist nicht gleich Zoo. Der Begriff ist nämlich nicht so richtig geschützt. Theoretisch kann nämlich jeder, der Wildtiere hält, sich auch Zoo nennen. Dafür muss man laut § 42 des Bundesnaturschutzgesetzes die Tiere nur mindestens 7 Tage im Jahr für BesucherInnen zugänglich machen. Ausnahmen sind Tierhandlungen und Zirkusse, die zählen nicht dazu. Also, wenn wir heute jetzt über Zoos reden, dann meinen wir sogenannte wissenschaftlich geführte Zoos. Die meisten sind an Städte oder Kommunen angebunden und halten die Tiere nach neuesten wissenschaftlichen Standards. Und viele arbeiten dann zum Beispiel auch mit Universitäten zusammen. Was ihr euch also jetzt merken könnt, die Zoos, um die es heute gehen soll, haben sich 4 Leitaufgaben auf die Fahne geschrieben. Und jetzt gebe ich euch auch schon so ein bisschen die Pro-Argumente an die Hand. Mhm. Die Leitaufgaben sind nämlich Artenschutz bzw. Naturschutz, Forschung, Bildung und Erholung. Ein paar habt ihr auch schon ein bisschen angeschnitten.
Für Menschen, das muss man vielleicht auch sagen.
Und die Zoos, die das alles erfüllen, die sind dann beim Verband der Zoologischen Gärten, dem VDZ, registriert. Da kommen wir später nochmal drauf zurück.
Ja, naja, also ich meine, man kann sich natürlich selbst immer alle möglichen Ziele geben und natürlich kann ich sagen, mein Ziel ist der Artenschutz. Mhm. Nur da wird es jetzt ja auch Stimmen dagegen geben, ob die den einhalten. Aber jetzt bleiben wir mal bei diesen Argumenten, bei diesen Pro-Argumenten. Jetzt aus der Menschenperspektive,
da fallen
mir viele Pro-Argumente
Wahnsinn.
Ein. Also natürlich, also ein Zoobesuch ist jetzt erstmal, finde ich, was Schönes. Also wenn man irgendwie ein Herz für Tiere hat, dann glaube ich, ist das ja nicht nur für Kinder, sondern auch für ganze Familien, für Erwachsene ist das irgendwie schön. So, die sind da alle irgendwie ganz niedlich oder ganz imposant und so weiter. Und du siehst Tiere, die du sonst im Alltag nicht siehst. Und das ist ja wirklich was Schönes. Und gerade für Kinder, die vielleicht Tiere dann eher so aus irgendwelchen Videosendungen oder vom Vorlesen kennen, die sehen dann halt mal einen wirklichen Elefanten und einen echten Eisbären und so. Und das ist schon ziemlich cool.
Ich habe mal gehört, dass der Tierschutz, also quasi der Gedanke des Tierschutzes, sich entwickelt dadurch, dass du die live siehst. Ich sehe einen, sagen wir mal, Elefanten live und dann wird mir erstmal klar, wie groß und imposant der ist. Und dann wird mir auch klar, was das bedeutet, wenn der nur für seinen Elfenbein getötet wird.
Ja, glaube ich auch. Also indem wir uns in Zoos mit Tieren und der Natur auseinandersetzen, also mit diesen Themen und die ja auch vor Augen haben und ja auch irgendwas Positives fühlen, wird das ja erst ein Thema im Alltag. Mhm. Du begegnest hier halt keinem Elefanten, keinem Tiger, keinem Pinguin. Mhm. So. Und deswegen ist es vielleicht wirklich gut, dass es das gibt, weil die Frage ist, was wäre sonst? Wie würde das sonst funktionieren? Natürlich lernen Kinder was in der Schule, natürlich in Büchern, die du wahrscheinlich auch schon zu Hause hast, Bilderbücher und so weiter. Irgendwann fängt man an, Geschichten vorzulesen. Da geht's ja oft um Tiere und so. Also ja, aber da fehlt ja so ein bisschen die echte Komponente, oder? Mhm. Also
wie groß so ein Elefant
ja,
ist.
Ja, und das auch schön ist, oder? Wenn du
wie so süß so ein Erdmännchen ist.
Ja. Und wenn du dann denen zuguckst, wie die da irgendwas machen, fressen, spielen und so weiter, das ist schon schön. Und vielleicht noch so eine soziale Komponente, so ein Zoo von der Stadt geführt und so weiter. Der ist zentral, der ist irgendwie in den Städten und das ist natürlich auch für Familien irgendwie ein guter Ausflug, der vielleicht auch nicht so ein Vermögen kostet, wie jetzt in den Freizeitpark zu fahren oder eine Reise zu machen.
Ja. Jetzt habt ihr schon zwei wichtige Punkte von diesen Leitaufgaben angesprochen. Ich würde noch mal kurz auf den Punkt der Bildung zurückkommen, den ihr beide angesprochen habt. Zoos gelten nämlich als größte außerschulische Bildungseinrichtungen, denn nur da können alle Sinne angesprochen werden, nach dem Motto, wenn ich das Tier sehen, riechen und sogar fühlen kann, dann verstehe ich auch besser, warum diese Tiere und deren Lebensraum so schützenswert sind. Das hast du ja schon angesprochen, Ari. Und jetzt will ich euch mal kurz Volker Homes vorstellen. Der ist Geschäftsführer von dem Verband der Zoologischen Gärten und der sagt das hier.
Ich glaube, Zoos sind einzigartige Orte der Bildung. Also diese 42 Millionen Menschen, die zu uns jedes Jahr kommen, die haben da eben eine Chance, dann etwas zu sehen oder zu etwas zu erfahren oder auch zu riechen oder auch Tiere anzufassen, was man sonst eben nicht könnte. Deswegen, wenn Zoos weg wären, würde man sie wahrscheinlich wieder erfinden sozusagen, weil sie so viele Leistungen für die Gesellschaft erbringen.
Kann ich mir vorstellen. Immer aus der Sicht von Menschen. Also tatsächlich die Evolution erklärt an so einer Robbe, das dauert ja 3 Sekunden, bis du verstehst, Wahnsinn, wie schnell die schwimmen kann. Aber auf Land sieht es dann doch eher unbeholfen aus. Das ist wohl Evolution. Das glaube ich sofort.
So mein Gefühl ist, wenn ich auch an meine eigene Vergangenheit und Schulzeit denke, also Zoobesuche, das war fast immer privat mit meiner Familie und so. Mhm. Und das sehe ich jetzt heute auch bei Freunden mit Kindern. Wir gehen dann da halt so durch den Zoo und machen das so, wie wir das machen oder was die Kinder dann da machen wollen. Und das ergibt sich alles. Dass man jetzt da mit Schulklassen oder mit irgendwelchen Gruppen wirklich regelmäßig in irgendwelchen begleiteten Führungen ist oder in irgendwelchen Kursen sitzt an der Zooschule. Ich weiß nicht, das wird es geben, um Himmels Willen.
Aber wir waren öfter im Technikmuseum, sage ich, wie es
genau
ist.
Also vielleicht hat sich auch was verändert, nur ob das jetzt so ein zentrales Argument ist.
Okay, wenn euch das Argument nicht überzeugt, dann vielleicht das hier, das immer angeführt wird in diesen Diskussionen, nämlich das Thema Artenschutz. Und Herr Volker Homes, der erklärt uns jetzt auch mal, was es mit dem Artenschutz auf sich hat.
Wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir die größte Aussterbewelle an Arten haben, seitdem die Dinosaurier verschwunden sind, also vor 60 Millionen Jahren. Und das ist rein menschgemacht. Und die Zoos haben sich entwickelt zu Artenschutzzentren heute. Und Artenschutz ist nicht nur zu verstehen, dass man ein Naturschutzgebiet, einen Nationalpark draußen hat, einen Zaun drum. Und dann wird das schon, so ist das ja schon längst nicht mehr. Wir Zoos sind froh vom VDZ, dass wir Arten in menschlicher Obhut haben, die wir züchten, die wir vermehren können, die wir teilweise auch wieder rausbringen können in die Wildnis.
Ja, das macht es eigentlich noch ein bisschen trauriger. Also nicht nur in einem Zoo sperren wir die ein und lassen die nicht in der Natur sein. Nein, auch in der Natur rotten wir die aus durch irgendwelche Dinge, die sie an sich tragen oder durch den Klimawandel. Und das ist das einzige Habitat, wo die noch überleben können. Ja. Leute, guckt mal, die längst ausgestorbene Giraffe. Ah ja, was wie? Ah, das ist natürlich auch traurig, aber es ist ein Punkt.
Also, da kann der Zoo ja nichts dafür, dass die Welt so schlecht ist.
Genau.
So.
Und da könnte man natürlich jetzt voller Hoffnung sagen, ja, die Giraffe vielleicht in, was weiß ich, 100 Jahren ist die ausgestorben oder eher noch der Tiger. Dann ist der draußen sozusagen außerhalb des Geheges ausgestorben, drinnen aber nicht. Jetzt nehmen wir mal an, wir steuern aber hart auf eine bessere Welt zu. Ohne Klimawandel, mit schützenswerten Regeln für die Artenerhaltung, dass man die dann vielleicht wieder auswildern kann und dann wieder...
Ja, das hat er ja im letzten Satz auch gesagt, dass die dann manchmal auch wieder ausgewildert werden können. Mhm. Das wäre für mich tatsächlich das zentrale Argument beim Artenschutz. Also ich kann das sachlich natürlich nicht beurteilen, wie viel tatsächlicher Artenschutz betrieben wird durch Zoos und wie viele Auswilderungen dann vielleicht stattfinden. Wenn man jetzt nur Tierarten hat, die es dann nur noch in Gefangenschaft gibt, das ist ja dann fast so eine ethisch-philosophische Frage. Also schwingen wir uns als Mensch quasi auf zu sagen, es ist mehr wert, diese Art in Gefangenschaft zu erhalten. Mhm. Natürlich kann es sie nicht mehr geben, aus welchen Gründen auch immer, als sie aussterben zu lassen, weil die Gegebenheiten einfach nicht mehr da sind. Mhm. Also sozusagen quäle ich das Tier um es zu erhalten.
Mhm. Ist es quasi das neue Einfrieren?
Ja, so, also das ist, finde ich, eine, das ist ja wirklich fast eine philosophische Frage. Wenn jetzt der Artenschutz so funktioniert, dass man bedrohte Arten oder eigentlich in der Wildnis ausgestorbene Arten wieder neu züchtet, mhm, und die dann hinterher wieder in die Wildnis bringen kann, dann, mhm, muss ich sagen, finde ich jetzt erstmal diesen Aspekt gut.
Und zwar gibt es Zuchtprogramme und es gibt auch erfolgreiche Auswilderungen. Einige Tierarten, die wären auch schon ausgestorben, wenn sie nicht in Zoos erhalten worden wären. Mhm. Und ein bekanntes Beispiel, das ist der europäische Feldhamster.
Ach was, das kam unverhofft.
Und dazu hören wir uns jetzt auch nochmal einen Ton an.
Dann hat man irgendwann gemerkt, der ist hochbedroht. Es ist kurz davor, dass der Feldhamster bei uns ausstirbt. Und inzwischen gibt es mindestens 3 Zoos in Deutschland, in Heidelberg, den Opelzoo im Taunus und auch der Zoo Leipzig. Die züchten inzwischen Feldhamster und beteiligen sich an Feldhamsterprojekten, dass die eben wieder in die Wildnis gehen können. Es fehlt allein an den Flächen. Also unsere Landwirtschaft ist jetzt so dermaßen industrialisiert und so schwierig für den Feldhamster, dass ein Zusammenleben zwischen Landwirtschaft und Feldhamster zunehmend schwieriger wird. Und die Tiere verhungern dann einfach oder schaffen es eben nicht, zu überleben in den Agrarlandschaften, die wir heute haben. Und deswegen müssen wir auch dem Feldhamster wieder Lebensraum zur Verfügung stellen. Und Zoos sind eben ein Teil dieser Lösung.
Das finde ich sehr gut. Der arme Feldhamster.
Ja.
Jetzt ist natürlich wieder, da hatte ich auch eingangs drüber gelacht, weil ich mir vorstelle, wie jedes Jahr irgendwer anruft, Feldhamster wieder ausgestorben. Oh. So, also dass man da quasi an der einen Seite versucht, irgendwie die Natur wieder quasi zu besetzen und auf der anderen Seite läuft es dann doch nicht. Das muss schon Hand in Hand gehen, sonst bringt es nicht. Aber wenn es von der Seite schon mal passt, finde ich super. Beim Feldhamster fühlt es sich natürlich auch irgendwie richtig an, weil man nicht unterstellt, oh Gott, also wenn der jetzt hier im Berliner Zoo sitzt, dann schwitzt er sich ja zu Tode. Das sieht man bei, mhm, Eisbären dann doch schon anders.
Ja, vielleicht muss man da auch nochmal differenzieren. Also ich glaube, es ist eh absurd, wenn man jetzt, also wenn der Feldhamster nicht mehr raus kann, weil er draußen, keinen Lebensraum findet. Dann
Björn, ich habe dir 1000-mal gesagt, du kannst da nicht mehr raus. Mein Gott.
Dann sieht man halt, was insgesamt total falsch läuft, weil es macht ja auch, glaube ich, wenig Sinn, so ein hinter Zäunen und Drähten eine sozusagen Pseudonatur zu erschaffen,
wo dann
der Feldhamster noch leben darf,
ja,
aber draußen in der eigentlichen Welt, die ja dem Feldhamster auch ein Stück weit gehört,
ja,
da geht's halt nicht mehr.
Nee.
Also das ist natürlich schwierig, trotzdem gönne ich jedem einzelnen Feldhamster sein wahrscheinlich gar nicht so schlechtes Leben im Zoo, weil der hat es wahrscheinlich in diesen Gehegen und so, denke ich mal, schon gut. Anders, mhm, als, glaube ich, eben, wie du das auch schon gesagt hast, als andere Tiere.
Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, weil ich manchmal sehr überrascht bin vom Argument, was sicherlich richtig ist, also du kannst doch keinen Hund in einer Einzimmerwohnung in einer Stadt halten, weil das ist ja ganz unnatürlich. Klammer auf. Es ist relevant, wie lange du mit dem Hund rausgehst und wie weit der dann rennen kann, als wo der dann schläft, Klammer zu, by the way. Aber das gleiche Argument gibt es ja auch bei Katzen zum Beispiel, dass man Katzen nicht in der Wohnung halten soll, weil alleine oder zu zweit einfach zu klein. Sehe ich ein. Das ist aber, ich finde manchmal, der Tierschutz verspricht sehr viel Raum, was gut ist, währenddessen Menschen, die das erzählen, meistens von ihrer Wohnung im Auto zum Büro fahren, da jeweils in kleinen Räumen sitzen und auf irgendwelchen PCs rumhacken. Und wir überleben ja auch. Da frage ich mich immer, und das ist wirklich eine offene Frage, was ist Lebensqualität und inwiefern können solche Tiere, die eigentlich viel mehr Freiraum brauchen, viel mehr Bewegung, viel mehr kognitive Abwechslung, wie qualitativ hochwertig kann dieses Leben sein? Weil ich unterstelle, ne, als Laien, dieser Löwin, die geht da ein. Ja, das merkt man ja auch manchmal, wenn die so hospitalistisch da rumlaufen. Kann eine Löwin überhaupt auf ihrem Stein da in ihrem Gehege glücklich werden?
Das ist eine sehr gute Frage, Ari. Und da haben wir ein kleines Quiz für euch vorbereitet.
Mhm.
Wir haben ja vorhin schon den Punkt Erholung so ein bisschen angesprochen. Die Erholung ist natürlich nur für uns Menschen irgendwie vorhanden. Ja. Für die Tiere ist das jetzt eher weniger der Fall. Wie viel Platz die Tiere im Zoo haben, das wollen wir jetzt zusammen mit euch herausfinden. Meini, du kannst mal nach unten schauen. Da ist so eine Kiste, eine weiße.
Um da gleich mal hier den Riegel vorzuschieben. Meine Theorie ist, im Zoo haben sie viel, viel, viel weniger als in der Natur.
Ja, klar.
Das ist ja wohl klar. Jetzt kann man sich aber überlegen, das ist ja bei mir auch so als Mensch. Aber mit meinem Streaming-Abo möchte ich die Kilometer gar nicht. Müsste man mal gucken, ob nicht ein mediales Angebot vielleicht hier helfen könnte. Ich möchte nur sagen, Panda-Porno. Pandas haben den Geschlechtsakt vollzogen, weil sie Fernseher bekommen haben. Ist wirklich wahr. Haben nicht mehr, keinen Sex mehr gehabt. Dann haben sie einen Fernseher vorgeschoben bekommen, wo Pandas, Klammer auf, Menschen im Panda-Kostüm, oh Gott, wirklich, den Akt vollzogen haben, was dazu führte, dass diese Pandas, die das gesehen haben, dann wieder angefangen haben, Sex zu haben. Ist das nicht faszinierend? Und dann die Population wieder angeregt haben, weil das Problem ist nämlich, der Panda hat keinen Fressfeind und kaut da die ganze Zeit an seinem Bambus rum. Und das will auch kein Mensch, also und auch kein Tier, diesen Bambus. Und deswegen sind die einfach wahnsinnig faule Tiere geworden. Auch faul im Bett.
Aber dann ist doch gut. Pornos können also auch was helfen.
So, und da sage ich mediale Unterstützung.
Ja, wir haben übrigens mal eine Folge gemacht zu öffentlich-rechtlichen Pornos. Könnt ihr euch auch anhören oder anschauen.
Aber nicht für Pandas, weil die zahlen nämlich keine Rundfunkgebühr. Und da sage ich, nee. Also ich für Pandas mache ich jetzt hier nicht meinen Geldsäckel auf.
Okay. Ja, die sind ja schon versorgt.
Eben.
Na, denen geht's schon gut. Ich habe jetzt hier keinen Panda, sondern einen Elefanten herausgeholt.
Ein ganz klein.
Aus der Box.
Genau, also in der Box, da sind so kleine Tiere. Und ihr könnt euch jetzt mal drei raussuchen. Mhm. Insgesamt drei. Da ist auch ein kleiner, flauschiger Schmankerl für dich, Ari. Vielleicht erkennst du ihn.
Oh, guck mal, ein kleiner Dackel. Okay, also ich nehme, na klar, nehme ich schon mal den Dackel.
Dackel, Elefant und wir nehmen...
Menschenaffen, fände ich schon sehr interessant.
Na gut, dann nehmen wir.
Ja?
Jetzt habt ihr die drei Tiere vor euch und die Frage an euch, was denkt ihr, sind die Mindestanforderungen für das Außengehege dieser Tiere?
Also, ich nehme jetzt mal den Elefanten. Und ich glaube, dass in Deutschland ein Elefant, nicht das Elefantengehege mit egal wie vielen, sondern pro Elefant.
Ja.
Pro Elefant braucht ein Gehege. Boah, ich glaube, es ist sehr wenig. Ich würde am liebsten jetzt ein Fußballfeld sagen, aber das glaube ich auf keinen Fall, weil ich war noch nie in einem deutschen Zoo, außer in München und Berlin war ich übrigens noch nie im deutschen Zoo. Wo man so viel Platz hatte. Warte mal, ein Fußballfeld, einer nochmal, einer.
Kannst auch ein anderes Sportfeld nehmen, nicht Fußball.
Ich sage pro Elefant ein halbes Badmintonfeld. Boah, ist wenig.
Das ist zu wenig.
Glaubst du?
Ja.
Naja, aber da in einem Gehege stehen ja dann drei, vier,
ja,
fünf.
Ja, und trotzdem
dann,
zu wenig. Na? Also ich würde sagen, ich glaube auch, dass es nicht viel ist und zu wenig ist für das Tier. Aber ich würde sagen, pro Elefant Fläche würde ich sagen, locker ein halbes Fußballfeld.
Also zuerst muss man sagen, es gibt keine rechtlich bindenden Zahlen, wie viel Platz ein Tier haben muss. Es gibt aber ein Gutachten vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das ist eine sogenannte Orientierungshilfe für die Mindestanforderungen. Und die widmet sich der Haltung von bestimmten Säugetieren. Und bei den Elefanten, da war Meini fast nah dran, ein Viertel Fußballfeld. Ja, also die Mindestgehegegröße beträgt für einen Elefanten 2000 Quadratmeter. Mhm. Das ist ein bisschen mehr als ein Eishockeyfeld.
Da macht doch keiner mit von den Zoos. Habe ich das Gefühl.
Ja, 2000 Quadratmeter sind, glaube ich, nicht, ja, pro Elefant, genau, sind aber auch gar nicht so viel. Also nee, ich meine, das sieht vielleicht dann auch kleiner aus. Also vielleicht haben die das schon, diese Flächen, aber 2000 hört sich als Zahl groß an, aber das ist eigentlich, also
das ist
nicht
mein OG.
Ja,
also wirklich. Könnte ich mir da tatsächlich einen
Elefant... Begehbarer Kleiderschrank ist das.
Genau, ja, absolut. Apropos, ich habe wieder ausgemistet, weil es ist einfach zu
passt
voll.
Passt jetzt wieder ein Elefant rein.
Absolut.
Ja. Wir machen weiter mit den Menschenaffen.
Die Menschenaffen, da sage ich pro... nee, jetzt fängst du an.
Ach so.
Nee, ich will lieber nichts beim Dackel sagen, weil da habe ich... Das kann ja sein, dass das wirklich da hinten losgeht. Aber wir haben ja schon geklärt, dass mein OG 2000 Quadratmeter ist. Also der Menschenaffe. Warte. Ich sage, pro Menschenaffe ist es... Boah, die sind im Berliner Zoo wirklich gar nicht so... Das sind schon Areale. Das ist schon krass in der Relation zum Tiger zum Beispiel. Da sag ich ein halbes Fußballfeld mit Außenbereich. Nee, sag ich ein Viertel. Ja, Viertel. Weil ich war oben im Münchner Zoo, da war es viel kleiner. Nee, komm, fuck. Ich mach halbes Fußballfeld. So, jetzt haben wir es.
Dann sag ich ein Viertel Fußballfeld, genauso wie beim Elefanten. Mhm.
Es ist tatsächlich weniger. Also dieser... Das ist ein Gorilla, dieses Tier.
Ja.
Und der braucht 200 Quadratmeter für eine sozial intakte Gruppe von bis zu 4 erwachsenen Tieren.
Und wie? 200 Quadratmeter und dann 4 Tiere auf diesen 200 Quadratmetern?
Yes.
Also...
Und um euch das halt nochmal...
Halt ich ja noch nicht mal aus. Naja,
in einer journalistischen
Ariane, normale
Einheit.
Menschen, ja, die wohnen tatsächlich, das wird dich jetzt schockieren, mit 4 Personen unter 200 Quadratmetern.
Ja, aber...
Das kannst du dir ja nicht vorstellen in deinem Schloss.
Das ist ja theoretisch wie Corona. Also, das wundert mich nicht, dass die alle total bescheuert
sind. Ja, mich auch nicht.
Also, die journalistische Einheit, um das nochmal kurz festzuhalten, sind ungefähr 10 Omnibusse. Also wir rechnen noch ein bisschen in die Höhe, weil die brauchen ja auch Platz nach oben.
Ja.
Jetzt der Dackel, der ist ja nun jetzt kein typisches Zootier, aber da machen wir jetzt auch so eine Quadratmeterschätzung, oder?
Also der Dackel steht auch nur stellvertretend für einen Wolf.
Ach so. Das ist natürlich...
Das hört Wolfgang sehr gerne. Das hört er sehr gerne. Da kriege ich den 3 Wochen wieder nicht eingefangen mit seinem Riesenego.
Das macht, glaube ich, einen großen Unterschied, ob wir jetzt von Wolfgang oder ob wir von einem Wolf reden.
Obwohl der Name
auch wenn nice. Die genau, auch wenn der Vorname gleich ist. Ja, also ein Wolf. Ja, ein Wolf, der braucht doch einen Riesenrevier normalerweise. Der streift doch da so... Ewigkeiten lang. Gut, das im Zoo kann er das natürlich nicht haben, aber ich würde dann den Wolf wahrscheinlich so wie mit so einem Tiger vergleichen.
Und da sage ich ein Viertel Fußballfeld. Das ist eine gute Einheit.
Nein, das muss mehr sein. Ich glaube, der
aber
Wolf...
Aber da kommen ja mehrere Wölfe aufeinander.
Ja, das stimmt. Ich sag wieder ein halbes Fußballfeld.
Sehr gut.
Also, ein Wolf braucht mindestens 300 Quadratmeter pro...
Nur so wenig.
Paar.
Das glaube ich. Dann frag mal den Wolf.
Laut diesem Gutachten, natürlich sieht es in der Realität ganz anders aus. Die haben ein viel größeres Streifgebiet. Das gilt natürlich für alle Tiere, die da vorne stehen und in der Kiste sind. Nur noch mal zur journalistischen Einheit. Diese 300 Quadratmeter pro Paar, das ist mehr als ein Tennisfeld ungefähr.
Also pro Paar? Also ein halbes Tennisfeld?
Kannst ja gar nicht richtig aus dem Weg gehen, wenn du mal Stress hast.
Jetzt würde ich gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, den du schon angesprochen hast, Ari. Und zwar, dass die Gorillas so traurig gucken. Das stimmt nämlich wirklich. Tiere können sowas wie Depressionen entwickeln. Und das prangert auch eine Expertin an, die wir interviewt haben, Dr. Yvonne Würz. Sie ist Biologin und Fachreferentin der Tierschutzorganisation PETA. Und die sagt Folgendes.
Bei, kognitiv hochentwickelten Tieren ist es tatsächlich auch so, dass sie wirklich das begreifen können, was es bedeutet, in Gefangenschaft zu sein. Also bei Menschenaffen, also unsere nächsten Verwandten im Tierreich, wir sind selbst auch Menschenaffen, die wissen, dass sie eingesperrt sind und die werden geradezu depressiv. Und da ist es einfach niemals möglich, diese Tiere irgendwie annähernd, ethisch akzeptabel in Gefangenschaft einzusperren.
Ich glaube, da sind wir jetzt mittlerweile bei den negativen Sachen, weil das muss ich sagen, da hört es bei mir allerspätestens auf und das weiß ich jetzt schon.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, ich habe mir eben auch gerade schon Gedanken gemacht, wo wir beim Feldhamster vorhin zum Beispiel waren, wo ich so dachte, naja, kannst dem Feldhamster, wenn es ein einigermaßen ordentliches Gehege ist, kannst dem dann wirklich schlecht gehen im Zoo, wo ich so dachte, ich meine, ich habe da jetzt keine wissenschaftliche Ahnung, aber wo ich so denke, nee, wahrscheinlich geht es dem da ganz gut.
Mhm.
So. Und vielleicht muss man nicht denken zu, ja oder nein, sondern eher wie genau. Mhm. Also welche Tiere in den Zoo und welche nicht. Ich meine, Giraffen gibt es ja im Zoo, aber dass man die eben nicht in so ein kleines Gehege stellt, sondern dass die auch in so einem Wildpark viel Raum haben und dann da so durchwandern, wie ihnen das gefällt.
Mhm.
Ob das gehen könnte, weil dann könntest du ja auch wieder sagen, okay, wenn es da bedrohte Arten gibt oder die wir in diesen Parks, die wir dann neu züchten, dann kannst du das ja nach wie vor machen, und aber vielleicht unter besseren Bedingungen oder so.
Ihr seid ja jetzt schon so ein bisschen bei den Lösungsvorschlägen. Lasst uns doch noch mal ganz kurz bei den negativen Aspekten bleiben.
Und wir wollten sonst schön reden. Okay, da nicht.
Und vielleicht noch weiter vorne anfangen. Und zwar ist die Frage ja, ob Tiere Rechte brauchen. Und da sagt Frau Würz:
Wir glauben als Tierrechtsorganisation natürlich, dass Tiere Rechte haben und dass sie die auch in unserem Rechtssystem eingestanden bekommen sollten. Natürlich gilt das nicht für alle Rechte, die wir Menschen haben. Also Tiere brauchen kein Wahlrecht zum Beispiel. Aber gewisse Grundrechte, das Recht auf Leben, auf Freiheit, das müssen wir auch Tieren endlich eingestehen, auch rechtlich verankern. Das ist eine ganz wichtige Forderung von uns auch.
Das verstehe ich. Das bedeutet aber, damit ist der Zoo Geschichte.
Aber nicht nur der Zoo ist damit Geschichte. Das Recht auf Leben für Tiere würde ja jegliche Verwertung durch den Menschen, also sprich Schlachten, Essen, ausschließen. Das ist jedenfalls mein Verständnis.
Bitte bleib beim Thema.
Ja, genau. Also das ist ja eine sehr, sehr große Frage oder eine sehr, sehr große Forderung, die dahinter steht, die weit, also meinem Verständnis nach, weit über die Zoo-Thematik jetzt hinausgeht. Wenn man das aber so denkt, also wenn man das jetzt mal so durchdenkt, Tiere haben quasi Recht auf Leben und Freiheit. Gerade beim Thema Zoo wäre ja dann dieser Freiheitsaspekt total wichtig. Dann könntest du keinen Zoo mehr machen.
Nee. Haustiere übrigens auch nicht mehr. Also jetzt einige.
Ja, das ist jetzt, also.
Zum Beispiel Hamster.
Genau.
Ja. Tatsächlich habe ich das Gefühl, es ist vieles, was, also ethisch verwertet man das erstmal, na klar.
Mhm.
An wie vielen Ecken man nicht ethisch gegenüber Tieren handelt.
Ja.
Das stimmt schon. Und das ist natürlich eine bittere Pille, die man da schlucken muss, dass man sagt, wenn wir da anfangen, da müssen wir da aber weitergehen. Und dann kommen sehr viele Themen auf einen zu, bei denen man einfach sagen muss, ja, dann werden sehr viele Bereiche in unserem Leben einfach so nicht mehr existieren, weil wir Tiere einschränken.
Da würde ich kurz einhaken, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, Ari. Und zwar wird da auch oft kritisiert, dass der Artenschutz quasi über den Tierschutz gestellt wird. Also wir haben ja schon am Anfang gehört, dass im Nürnberger Tierpark gesunde Paviane getötet werden müssen, weil es einfach zu viele Tiere geworden sind auf zu engem Raum. Und Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund, die kritisiert genau das, nämlich dass viele Zoos den Artenschutz über den Tierschutz stellen.
In Zoos sehen wir leider immer wieder, dass Überschusstiere erzeugt werden, die gar nicht gebraucht werden für die Zucht im Grunde und dann getötet werden. Das ist ein Unding und mit dem Staatsziel Tierschutz nicht vereinbar. Genauso ist es nicht nachvollziehbar, dass einzelne Individuen leiden müssen, weil sie angeblich als Botschafter ihrer Art im Zoo ihr Dasein fristen müssen. Beispielsweise ein Eisbär als sogenannter Klimabotschafter. Sinnvoller Artenschutz geht mit dem Tierschutz Hand in Hand und da sollten sich auch die Zoos nachrichten.
Also so nach dem Motto, Hauptsache die Art bleibt irgendwie erhalten, koste es, was es wolle, auch wenn einzelne Tiere dafür getötet werden. Jetzt muss man in dem Fall vom Nürnberger Zoo auch sagen, dass die Weibchen, die haben dann die Pille bekommen, damit dann nicht mehr so viel Nachwuchs kommt, aber die Maßnahme kam dann etwas zu spät.
Und das geht nicht.
Nee, das geht nicht. Also ich finde auch, das ist ein interessanter Aspekt, so dieses, was wiegt eigentlich mehr? Also der Tierschutz ist ja sozusagen da für die Tiere, die individuellen Tiere, die schon auf der Welt sind. Und der Artenschutz ist ja dann für die ganze Art sozusagen das Metaziel. Und was wiegt da eigentlich höher? Und das ist, ich glaube, was da höher wiegt, ist schwer zu entscheiden. Aber wahrscheinlich wäre jetzt meine Antwort darauf, es müsste beides gleich das gleiche Gewicht haben. Es sind ein bisschen unterschiedliche Dinge, weil das eine ist sozusagen der individuelle Affe und der individuelle Eisbär und das andere ist die Art. Aber beides muss irgendwie, glaube ich, gleichberechtigt zusammengehen, weil das eine darf Tier nicht darf nicht leiden für das größere Ziel. Und das größere Ziel darf man natürlich auch nicht aus den Augen verlieren. Mhm. Aber ja, ich denke immer mehr, es geht wahrscheinlich in die Richtung, dass man vielleicht für manche Tierarten und für manche Tiere einen Kompromiss finden kann im Zoo und für andere nicht.
Ich glaube auch, ich kenne ja, wie gesagt, nur den Berliner Zoo gut durch meine Kindheit. Ich muss sagen, das waren auch Gänge. Also wenn du dann irgendwann da hinten beim Fluss angekommen bist, hast du auch gedacht, jetzt gehen wir. Aber nee, das mit den Antilopen machen wir nicht mehr. Wir gehen jetzt nach Hause, ich kann nicht mehr. Braucht man jetzt alle Arten, die man da ansehen möchte? Oder eben nicht, braucht man alle Arten, die tatsächlich in ein oder die ein Zoo fassen kann? Oder geht man am Ende doch zu den Giraffen, zu den Elefanten? Ich finde, Menschenaffen müssen da einfach raus, ehrlich gesagt, deswegen fühlt die jetzt nicht auf. Und zu so einem Tiger. Und könnte man nicht dann überlegen, dass man für die Artenerhaltung eine Institution errichtet, die nur dafür da ist, bei der man nicht zwangsläufig da Besucher durchschleust. Und für die, die man tatsächlich sehen möchte, wie auch zum Beispiel die Robben, die kriegen dann den Platz der Arten, die für den Menschen vielleicht nicht so interessant sind. Wie so eine Zwergantilope. Also nichts gegen dich persönlich, aber also Robbe sticht Zwergantilope in meiner Welt. Und dann kann man ja gucken, Zwergantilope, gehst du irgendwo anders hin, ja, wo du auch mehr Platz hast. Und dafür kriegt die Robbe dann noch mehr Bassin.
Das könnte natürlich so ein Weg sein. Also ich denke mal, dass es hat sich auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten von der Haltung, glaube ich, vieler Leute was verändert. Also wenn man jetzt, weil du jetzt gerade die Robben angesprochen hast, wenn man jetzt an solche Delfinarien denkt oder die Orca-Wale, die in Gefangenschaft gehalten werden ja immer noch, aber es wird, glaube ich, weniger, wo immer noch kein allgemeiner Konsens da ist, aber wo, glaube ich, viele Leute schon sagen, nein, das geht gar nicht. Dieses Tier, das kannst du nicht und bau das größte Schwimmbecken, was da irgendwie möglich ist. Das reicht nie im Leben. So ein Tier kann man einfach nicht in Gefangenschaft halten.
Ja.
So, da sind, glaube ich, schon viele Leute dabei. Und das war ja vor Jahrzehnten auch noch anders. Mhm. Da waren, glaube ich, alle irgendwie begeistert. Ah, Delfinarium und die haben sogar einen Orca und was weiß ich. Das ist ja ganz toll.
Hat der jemanden umgebracht? Ist der so aggressiv geworden? Ja, genau. Na, ich werde verrückt. Dann den müssen wir töten.
Komisch, dass sowas passiert.
Komisch.
Und vielleicht müsste man heute noch sehr viele Schritte weitergehen und eben sagen, ja genau, das, was ihr vielleicht bei Orcas auch richtig findet, das ist genauso richtig für einen Eisbären. Das ist vielleicht, ich kann das fachlich nicht beurteilen, aber für einen Tiger oder einen Elefanten ist das vielleicht auch einfach so. Und dann müssen wir irgendwie damit leben, dass wir nicht mehr in jeder großen Stadt einen Zoo haben, wo es dann Elefanten gibt und wo es einen Eisbären gibt. Vielleicht gibt es dann in gar keinem Zoo mehr bei uns einen Eisbären, weil wir auch die klimatischen Bedingungen gar nicht haben. Ja. Vielleicht gibt es noch irgendwo in so Wildparks Elefanten, wo die dann auch irgendwie über Kilometer irgendwie laufen können. Fährst du da mit dem Auto durch. Mhm. Sowas gibt es ja auch schon in der Richtung. Dann ist das eben so.
Ich würde euch jetzt noch einen letzten Ton abspielen und euch dann bitten, die Frage, brauchen wir noch Zoos, ja oder nein, zu beantworten. Jetzt nochmal Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund.
Zoos haben in Zukunft nur dann eine Existenzberechtigung, wenn wirklich alle Tiere im Zoo auch artgerecht ihren Bedürfnissen und ihrem Sozialverhalten entsprechend gehalten werden können. Dazu gehört dann aber auch die Erkenntnis, dass es bei manchen Tierarten wie Menschenaffen, Delfinen oder auch Eisbären einfach nicht möglich ist. Diese Haltungen müssten also in einem Zoo der Zukunft auslaufen. Wenn gefährdete Tierarten gehalten werden, dann sollte es auch immer verbunden sein mit einem Schutzprojekt im natürlichen Lebensraum, damit eben auch der Anspruch da ist, dass diese Tiere wieder ausgewildert werden. Für uns läge der Fokus eines Zoos der Zukunft auch auf einheimischen Arten, die eben artgerechter gehalten werden können, oder auch auf der Möglichkeit von Zoos, verletzte, hilfsbedürftige Wildtiere aufzunehmen und diese dann wieder auszuwildern.
Also wo ich mir sicher bin, ist, dass sie sagt, egal wie man es macht, bestimmte Arten können nicht artgerecht gehalten werden. Und das finde ich nachvollziehbar.
Absolut.
Und dann wäre ich auch schon mal dafür, also da mache ich schon mal einen Haken dran für mich.
Ja.
Da wäre ich jetzt auch dafür, genau. Da müssen wir Menschen eben Abstand nehmen davon, dass wir die im Zoo angucken können. Dann bleibt jetzt noch der Aspekt Artenschutz. Und da kann man dann nur sagen, okay, gut, das ist natürlich wichtig, dass Eisbären geschützt werden, aber dann müssen wir Projekte da machen, wo die Eisbären tatsächlich sind und bedroht sind und müssen das dort versuchen, genauso mit den Delfinen und so weiter. Und wenn es jetzt möglich ist, einige von diesen großen, intelligenten und anspruchsvollen Tieren trotzdem zu halten in Zoos, dann müssen halt die Bedingungen so angepasst werden. Ich finde so diese Verbindung mit, es gibt dann dazu ein Naturschutz-Auswilderungsprojekt oder so, das finde ich eigentlich eine gute Idee, dass man das vielleicht sogar zur Bedingung macht. Also wenn ihr, keine Ahnung, ihr wollt da die und die Affen halten oder ihr wollt da Pinguine halten, dann muss das erstmal, soweit es geht, artgerecht sein. Aber das geht nur, wenn ihr gleichzeitig auch ein Auswilderungsprojekt XY macht, wo dann ein paar Pinguine hinterher hinkommen.
Glaubst du, das ist möglich?
Ja, also die Auswilderung von im Zoo gezüchteten Tieren ist schwierig. Deswegen fließt auch dann Geld in Naturschutzprojekte, weil wir haben ja gehört, Naturschutz und Artenschutz, das ist sehr eng miteinander verknüpft. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Ironische an der ganzen Sache. Wir Menschen, wir zerstören den Lebensraum von Tieren, Stichwort auch Klimawandel, und die Tiere verlieren ihr Zuhause, sind vielleicht kurz vorm Aussterben. Und wir Menschen sperren dann Tiere ein mit der Begründung, ja, dass die Art geschützt werden muss.
Ja, dass der Mensch ein logisches Wesen ist, das haben wir selten bewiesen, sage ich mal. Das verwundert mich nicht. Ich muss tatsächlich sagen, ich frage mich, ob Tiere einfach ein Tourismusaspekt werden sollten, wie Kulturen, wie Architektur und. Weil ich war zum Beispiel mal im Krüger Nationalpark, jetzt weiß ich auch nicht, ne, das ist sicherlich artengerechter als der Berliner Zoo, ja. Aber was da vielleicht auch an Punkten dazukommen kann, bei dem man sagen muss, muss man leider auch ablehnen. Aber da einen Löwen zu sehen, das werde ich nie wieder in meinem Leben vergessen, ne? Oder wenn du da reinfährst und plötzlich steht da hinterm Busch ein Elefant, da rastest du aus, weil du denkst, es kann doch nicht möglich sein, dass da jetzt dieses riesige, imposante Tier steht, was natürlich mit diesem Impact beim Zoo natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich wahnsinnig privilegiert. Kinder, packt die Sachen, wir fahren uns jetzt mal Elefanten anschauen.
Ja, das ist natürlich, genau. Also insofern ist es kein Ersatz für die Zoos, weil das nur wenige Menschen machen können.
Jetzt haben wir ja Pro und Contra gehört. Was ist denn jetzt eure abschließende Meinung? Brauchen wir noch Zoos?
Meine Meinung ist, brauchen wir Zoos für unsere Unterhaltung und unsere Bildung, glaube ich, wenn man es wirklich runterbricht, wie es momentan ist, dann nicht. Es ist schade und ich glaube, einige Sachen werden schwieriger oder anders vermittelt, ohne das Tier live zu sehen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man eine neue Version von Zoos schon mal denken kann und sich vielleicht auch nicht aufs Meerschweinchen, das ist auch nicht heimisch, auf den Feldhamster beschränken muss, dass man, wenn man dann in den Tierpark geht, man dann 20 Feldhamster sieht und dann wieder unverrichteter Dinge rausgeht. Ich glaube, es gibt die Variante eines zukünftigen Zoos, so wie er jetzt gerade ist, geht es ethisch nicht.
Ich denke, was ich jetzt mitnehme, was quasi für den Zoo spricht, wie er jetzt ist, das ist teilweise das Artenschutzargument und das ist dieses Bildungsargument, wir kommen nur in Kontakt, gerade Kinder kommen nur in Kontakt mit all diesen Tieren im Zoo. Mhm. So, das sind die Pro-Argumente, die für mich übrig bleiben. Jetzt habe ich aber auch gelernt, beim Artenschutz muss man schon mal ein großes Fragezeichen dran machen oder Artenschutz und Tierschutz ist dann nicht gleichgewichtet und wenn darunter dann der Tierschutz krass leidet, ist es natürlich nicht ideal, also schon mal schlecht. Bleibt jetzt sozusagen ein bisschen unangetastet, bleibt so dieser Bildungsaspekt. Mhm. Also ich glaube, dass man viel von diesen Bildungsdingen mehr und mehr tatsächlich auch digital machen kann und dass man Tierparks anders gestalten kann. Vor allem heimische Tiere oder eben, wenn das artgerecht möglich ist, Elefanten hier zu halten, eben nicht in so einem Zoogehege, sondern gibt es eben den Elefantenpark, wo die durch den Wald laufen und so, dann kannst du die, also ein bisschen so wie im Kruger Nationalpark,
Nur halt
irgendwie in
Hof.
In Niederbayern.
Genau.
So, und das ist auch gut für Niederbayern und so.
Vielleicht auch für die Elefanten.
Genau, vielleicht auch für die Elefanten. Und dann ist es eben so, dann ist auch dieses Überangebot, also an Tieren, die du da angucken kannst, gibt es dann halt nicht mehr. Dann gibt es halt nur noch die, die du guten Gewissens angucken kannst und für den Rest gibt es eben sozusagen digitale Lösungen. Und das ist, glaube ich, eher der Weg, weil ich sehe dann den Verlust, den sehe ich jetzt doch nicht mehr so groß.
Ari Meini, vielen Dank für eure Meinung. Und wenn ihr jetzt noch mehr über Zoos wissen wollt, dann empfehlen wir euch die Folge Zoos, können wir da noch hingehen? Von Quarks Daily packen wir euch in die Shownotes. Quarks Daily, das ist der Wissenschaftspodcast, der mithilfe der neuesten Forschung Fragen beantwortet wie: Ist Homeoffice oder das Büro besser für mich? Den Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und uns, Duo Informale, gibt es jeden Donnerstag. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann schaut mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Und wenn euch Duo Informale gefällt, dann lasst uns doch auch gerne ein Abo da, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Feedback und Themen könnt ihr in die Kommentare schreiben oder in einer Mail an duoinformale@br.de. Autorin der Folge war Lavina Stauber, Schnitt und Produktion Sebastian Greimel, Redakteurin war ich, Vicky Marciniak.
Ari, möchtest du eine Banane?
Nein, ich möchte mir dieses wunderschöne Foto angucken, weil wenn ihr auf YouTube diesen Podcast gesehen habt, habt ihr gesehen, was das für eine, ich möchte fast sagen, Katastrophe war.
Ja, die Ari ist nicht ganz klar gekommen mit unserer kleinen Kamera.
Also wer hätte gedacht, dass man das so doll draufdrücken muss? Guckt euch mal auf YouTube an. Es ist wirklich, ich zeig's dir, das Foto zeige ich jetzt nochmal in die Kamera.
Ja.
Und wisst ihr, wie viele Fotos noch auf der Kamera waren? Genau eins. Ja. Und das ist es geworden.
Die seltene Art, die hier, mich, Zack. Die hast du nicht fotografiert, sondern nur den Studiohimmel.
Ist jetzt deine Banane? Bleib auf dem Stuhl sitzen und halt einen Rand, sieh niedlich aus.
Bis nächste Woche.